SR2 Kulturradio. Diskurs.
Ja, Boris Eldaxen, herzlich willkommen zu unserem Gespräch in unserem Gesprächs- und Debattenformat Diskurs.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dem Saarländischen Rundfunk zu sprechen, denn ich bin aufgewachsen mit dem Saarländischen Rundfunk. Ich war über 10 Jahre Stammhörer von SR1.
Ich würde unser Gespräch gerne mit einem Zitat beginnen, über das ich, als ich Ihre Ausstellung im Forum Alte Post besucht habe, über das ich da nochmal gestolpert bin. Wenn man das Unglück hat, in der Pfalz geboren zu werden, dann muss man immer im Wald herumlaufen. Das ist die einzige Rettung. Zitat Ende. Das hat der gebürtige Pirmasenser Hugo Ball vor genau 100 Jahren, 1924, festgestellt. Wie oft sind Sie denn, Boris Eldaxen, in Ihren jungen Jahren im Wald herumgelaufen? Und seit wann vielleicht auch mit einer Fotokamera in der Hand?
Also mich hat es gar nicht so in den Wald gezogen. Meine Eltern eher so am Wochenende. Ich war mehr so der Stubenhocker und habe Bücher gelesen und habe mich dann nach innen zurückgezogen. Aber ja, also ich denke, es gibt sehr viele kleine Städte in Deutschland in dieser Größe. Und dafür, dass Pirmasens so klein ist, hatte ich dann zwischen den Jahren, die sehr wichtig waren für mich, 88 bis 91, große Unterstützung. Hinterher habe ich über Jahrzehnte gehadert. Jetzt hat man sich irgendwie versöhnt. Und ich habe einfach gelernt, jeder Ort hat Vor- und Nachteile, jede Größe einer Stadt hat Vor- und Nachteile und man muss für sich einfach entscheiden, was ist mir wichtig und ja, wo lebe ich dann.
Jetzt ist Berlin einer Ihrer Hauptlebensmittelpunkte, würde ich noch sagen. Ist der zweite vielleicht auch sogar tatsächlich Australien?
Nein, in Australien habe ich 6 Jahre gelebt. Bin jetzt aber 12 Jahre lang nicht mehr dort gewesen. Also Berlin war wirklich immer so der berühmte Koffer, den ich hatte. Ich habe eine Wohnung in Berlin seit 1997 und pendel jetzt zwischen Berlin und Brandenburg, der ehemaligen Waldsiedlung, die von dem DDR-Politbüro als Gated Community gebaut wurde.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass der Wald in Ihrer pubertären Phase oder in der Phase des Erwachsenwerdens gar nicht so eine Rolle gespielt hat wie bei Hugo Ball, für den das Zuflucht war. Aber wie steht's denn mit der Fotokamera? Wann haben Sie denn angefangen, sich mit dem Fotografieren zu beschäftigen? Und gab's da so ein auslösendes Moment im wahrsten Sinne des Wortes?
Da war ich 17 und ich weiß es noch ganz genau. Wir hatten eine Klassenfahrt mit der 12. Klasse in die damals noch existierende DDR. Und ich hatte einen Schulfreund, der hat eine sehr teure Kamera und durch die Gegend fotografiert. Und ich habe nie verstanden, warum fotografiert er das. Und dann waren wir in Weimar, da gibt es ja das Goethe-Schiller-Denkmal. Und ich habe ihm gesagt, fotografiere die beiden nochmal von unten durch den Lorbeerkranz, den sie halten. Das hat er gemacht und später gab es eine Diashow. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, super Bild. Hat er natürlich gelacht und hat gesagt, kein Wunder, du hast mir ja auch gesagt, ich soll das schießen. Ja, und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, vielleicht mache ich das selber. Und mein Vater hat mir seine Kamera ausgeliehen und dann habe ich angefangen zu fotografieren, mit Freunden zu inszenieren und einfach Sachen auszuprobieren.
Das war ja damals noch durchaus ein teures Hobby, wenn man das so ganz ernsthaft betrieben hat. Also für das Fotografieren musste man sich dann entscheiden. Ich nehme an, das war so in den 80er Jahren, da waren Spiegelreflexkameras ganz in. Heutzutage machen wir ja unentwegt Fotos. Wie haben Sie denn diesen Wechsel erlebt und haben Sie den ja bewusst mitgemacht?
Ja, ich möchte meine Anfänge mit der analogen Fotografie auch nicht missen, wo ja jedes geschossene Bild Geld bedeutet hat. Es gab ja nur eine begrenzte Anzahl von Bildern auf einem Film, abhängig vom Format, 12, 24, 36 Bilder. Und dann war es vorbei. Und wenn man keinen Film mehr hatte, hatte man keinen Film mehr. Das heißt, man hat sich wirklich mehrmals überlegt, möchte ich dieses Foto jetzt schießen oder nicht? Und das war ein sehr, sehr gutes Training, wirklich zu überlegen, lohnt es sich? Und ich habe selber ab 2004 auch unterrichtet und habe in der Lehre auch diesen Schwenk von analog zu komplett digital mitgemacht, auch in Australien an einer Fotohochschule. Und was ich gemerkt habe, ist, dass die Studierenden, die digital aufgewachsen sind, ein Problem haben mit der Auswahl. Man kann so viele Bilder machen, wie man möchte, es kostet ja nichts. Und dann habe ich aber Hunderte. Wie wähle ich aus Hunderten das eine richtige Bild aus? Bei mir war die Auswahl ja schon beim Fotografieren und hinterher hatte ich dann 36. Da ist das eine beste Bild besser auszuwählen. Und dieses Auswählen der besten Bilder ist etwas, das ist schwieriger geworden für die nachwachsende Generation, einfach weil sie auch hundertfach mehr Bilder produziert.
Wann Sie das Fotografieren entdeckt haben, das haben Sie ja jetzt eindrücklich beschrieben, aber wann haben Sie denn diese Kunstform für sich entdeckt?
Eigentlich erst in meinem Studium, so ab 92. Ich habe dann 91, 92 angefangen an der Kunsthochschule in Mainz, die sich mehrmals auch umbenannt hat. Damals war es noch ein Fachbereich der Johannes Gutenberg Universität und wusste nicht wohin. Also ich wurde aufgenommen mit Zeichnungen. Ich hatte eigentlich eher das Interesse, Maler zu werden. Viele Freunde, die gemalt haben, konnte aber nicht so denken wie die. Ich habe in schwarz-weiß Linien gedacht und die in Farbe, in Flächen, in Temperaturen. Und der Schritt von dem Schwarz-Weiß-Tusche- und Bleistiftzeichnungen zur Schwarz-Weiß-Fotografie war für mich eher ein kleiner. Ich habe mich damit ausprobiert und im ersten Jahr an der Hochschule wusste ich nicht genau, wohin. Und dachte mir, ich zeige einfach mal, was ich so fotografiert habe. Dem Professor für Fotografie, Dr. Vladimir Spacek, der hatte auch einen Doktor in Kunstgeschichte, ein Exil-Tscheche, der in der Schweiz lebte. Und der hat mich sofort aufgenommen. Der hat gesagt, es ist toll, was du machst. Du kommst jetzt in meine Klasse und in ein paar Wochen machen wir eine Exkursion in Prag und dann war ich drin. Also ich bin da so reingestolpert und über ihn habe ich dann erstmal so die gesamte Geschichte der Fotografie auch gelernt, die mir bis dato fremd war. Also meine Referenz war eigentlich immer die Geschichte der Malerei.
Neben Ihrer künstlerischen Arbeit haben Sie ja schon sehr früh begonnen und sich mit Vermittlung beschäftigt. Woher kommt denn Ihre Lust am Entdecken, Verstehen und Erklären? Und wie hat sie sich dann beruflich weiterentfaltet?
Ich war immer sehr neugierig. Ich habe sehr viel gelesen und das Lernen fiel mir nicht schwer. Auch in der Schule war ich dann am Ende einer der Besten. Habe dann mit 17, 18 die ersten philosophischen Bücher gelesen und dachte mir im Studium, wäre es ja spannend, Philosophie und Kunst miteinander zu verbinden. Vielleicht kriege ich in einem der beiden Fächer eine Antwort auf die großen Fragen, warum wir hier sind, was das alles soll. Die habe ich natürlich nicht bekommen, aber ich kann die Fragen jetzt besser stellen. Und die einzige Möglichkeit, diese beiden Fächer miteinander zu kombinieren, war auf Lehramt zu studieren. Das heißt, da habe ich dann das ganze didaktische Rüstzeug bekommen. Ich habe in meinem Studium mir etwas dazu verdient als Erste-Hilfe-Ausbilder, was ich in meinem Zivildienst gelernt habe. Und dieser Umgang mit Leuten hat mir immer Spaß gemacht. Also ich unterrichte jetzt wirklich schon fast 25 Jahre und 20 Jahre dann auf Hochschulniveau. Ich habe auch meine Ausbildung abgeschlossen mit dem zweiten Staatsexamen. Mir war aber von Anfang an klar, dass ich dann nicht in die Schule gehe, aber ein Interesse an den Hochschulen habe. Und da habe ich in Australien sehr viel unterrichtet, in Deutschland auch Lehraufträge gehabt und Workshops gegeben. Und diese Fähigkeit kommt mir jetzt zugute, dass ich bei einem neuen, komplexen Thema wie KI weiß, wie ich es aufzubereiten habe, dass die Leute es verstehen. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe. Also ich sage immer, ich bin so Erklärbär für KI und reise damit durchs Land. Aber es ist wichtig, das Thema aufzubereiten, transparent zu machen, damit möglichst viele Menschen das verstehen. Weil die Technologie entwickelt sich sehr, sehr schnell weiter. Und wenn wir das mitgestalten wollen, was wir auch sollten, dann müssen wir das überblicken können.
Da würde ich auch gern später nochmal drauf zurückkommen. Also dieser Schritt, schon was Solides auch abzuschließen, zweites Staatsexamen, das heißt rein theoretisch, könnten Sie ja noch heute in den Schuldienst einrücken. Wann und warum ist denn tatsächlich die Entscheidung für die Selbstständigkeit gefallen? Das ist ja dann nicht versprochen, dass das auch erfolgreich ist und man jeden Monat seine Miete pünktlich bezahlen kann.
Also die Entscheidung gegen den Schuldienst, die war von Anfang an da. Ich habe diesen Abschluss gemacht, damit ich einen Abschluss habe, damit ich quasi auch meine Eltern beruhigt habe und weil es die einzige Möglichkeit war, diese beiden Fächer miteinander zu kombinieren. Sonst hätte ich zwei Studiengänge komplett getrennt machen müssen. Und ich hatte keinen Plan. Mein Plan war, ich studiere jetzt diese beiden Fächer, ich habe diesen Abschluss, ich möchte nicht in die Schule, ich könnte das machen. Ich bin offiziell Studienassessor, eins unter Studienrat und hatte keinen Plan B. Und ich wurde dann einfach gerettet von dem jungen Internet. Ich habe mich sehr früh damit beschäftigt.
Ach, das war die Zeit der New Economy, ne?
Das war die Zeit der New Economy, Ende der 90er, um 2000. Ich habe mich früh damit beschäftigt, ich habe es geliebt. Es gab ja da auch keine Studiengänge und nichts. Und als es dann wirklich durch die Decke ging, dann konnte ich quer einsteigen in einen Bereich, der damals noch Community hieß und heute Social Media heißt. Mhm. Und habe mich da innerhalb eines Jahres dann vom Praktikanten zum quasi Abteilungsleiter hochgearbeitet, bevor das Ganze implodiert ist. Und dann bin ich mit ehemaligen Arbeitskollegen dann zu Telekom, zu T-Systems. Und die einzige Möglichkeit, dort zu arbeiten, war als Freiberufler. Und seitdem bin ich Freiberufler. Und das war vorher so nicht geplant. Das hat sich ergeben. Das hat sich aber sehr gut ergeben. Also ich habe 20 Jahre lang als Freiberufler gearbeitet im digitalen Marketing. Ich bin gewachsen mit der digitalen Branche. Ich hatte ja auch mal einen Lehrauftrag für Kreativität in der Markenführung an der Hochschule Furtwangen für Medienkonzeption. Und diese Jobs, die waren ein bis zweimal im Monat, das waren ein paar Tage und das war dann genug, um die Miete zu bezahlen und ansonsten meine künstlerische Arbeit weiterzumachen.
Also Sie haben es niemals bereut, kann man sagen, weil es Ihnen doch auch immer Möglichkeiten eröffnet hat, die Sie auch sehen konnten, sozusagen. Man muss ja auch Möglichkeiten erkennen können als solche.
Das ist richtig, aber was ich auch gemerkt habe, ist, die Fähigkeiten laufen zusammen. Am Anfang denkt man, keine Ahnung, das sind so unterschiedliche Sachen, wie soll daraus jemals eins werden? Und jetzt kann ich alles benutzen, was ich vorher gemacht habe. Ich mache meine künstlerischen Experimente mit KI. Ich kann das didaktisch aufbereiten über mein Lehramtsstudium. Und ich habe als digitaler Freiberufler ja immer Präsentationen gemacht. Das heißt, ich hatte eine Aufgabe, eine Ideenentwicklung, ein Pitch, eine Strategie. Und was ich abgegeben habe, war immer eine PowerPoint-Präsentation. Und so mache ich ja auch meine Vorträge. Das heißt, ich kann auf dieses Wissen zurückgreifen. Ich habe über die digitalen Jobs auch keine Angst vor Technologie. Ich weiß, wie das Internet funktioniert. Ich kann mich da einarbeiten. Und dass all diese Dinge einmal zusammenlaufen, ist eine Überraschung. Aber ich glaube, das ist jetzt auch mein Alleinstellungsmerkmal, dass ich darauf zurückgreifen kann.
Jetzt haben Sie es ja schon ein paar Mal angedeutet. Dann kam KI, kann man sagen, und Ihre Karriere hat eine neue Wendung genommen. Und wenn ich sage, dann kam KI, mit künstlicher Intelligenz beschäftigen sich Forscher ja durchaus seit längerer Zeit. Aber mit diesen Möglichkeiten, dass KI in Bildverfahren und in Textverfahren sozusagen eigene Werke generieren kann. Ich habe da zum ersten Mal von gehört Ende 2022, weil es da am Markt war, ChatGPT. Wann sind Sie denn damit in Kontakt gekommen?
Also bewusst wurde mir es 2014, 15 und wieder 18. Damals hat man noch mit GAN gearbeitet, GAN, Generative Adversarial Networks. Das funktionierte ganz anders als das Diffusionsmodell, auf dem heute die Generatoren aufgebaut sind. GAN hat zwei Komponenten. Die eine generiert zum Beispiel ein Gesicht und die andere filtert alles raus, was in das Schema nicht reinpasst und zwei Nasen hat und vier Ohren. Mhm. Und die müssen gleich stark sein, damit die sich gegenseitig trainieren können. Wenn eine von denen stärker wird als die andere, dann kippt das. Deswegen hat man versucht, einen anderen Ansatz zu finden und das ist das Diffusionsmodell. Da werden Bilder verrauscht, dann trainiert man die KI wieder zurückzurechnen aus dem Rauschen, dann setzt man mehr dazu, rechnet wieder zurück und wenn das funktioniert, kann man quasi aus einem puren Rauschen irgendwo hinrechnen zu irgendeinem Bild und dieses Rauschen besteht aus dem Trainingsmaterial und den inhaltlichen Zuweisungen und das wurde für mich dann spannend, als es rausging aus dem GAN. Das war eine Spielwiese für Künstlerinnen, die auch Nerds sind, die gerne selber programmieren und coden. Das war ich nicht. Mit der Umstellung auf das Diffusionsmodell habe ich meine Ohren wieder gespitzt und habe früh angefangen, bei einem französischen Kollegen David Fatih einen Workshop zu belegen. Und der hat für mich so die Grundlage geschaffen und hat mir einen Hinweis gegeben hier. Es gibt DALL-E, setz dich mal auf die Warteliste, das wird wahrscheinlich spannend. Der hatte damals mit Midjourney experimentiert, das war noch sehr illustrativ. Und ich weiß, mein erstes Bild habe ich generiert mit Disco Diffusion. Das hat 20 Minuten gedauert, bis dieses Bild fertig war. Und heute können wir ja in Echtzeit generieren. Das sind aber auch nur ein Jahr und 8 Monate. Das ist nicht viel.
So Mitte der 10er Jahre haben Sie angefangen, sich da für zu interessieren. Da brauchte man ja aber auch noch spezielle Programme, die nicht unbedingt zugänglich waren. Man brauchte natürlich auch wahrscheinlich doch Rechner, die noch mal ganz andere Leistungsfähigkeiten aufzuweisen hatten. ChatGPT können Sie nutzen, wenn Sie einen ganz normalen Computer zu Hause stehen haben. Das heißt, ich kann es einfach nutzen als auch jemand, der mal neugierig darauf ist, der mal davon gelesen, gehört hat und der einfach das mal ausprobieren will. Würden Sie sagen, das war doch noch mal ein Riesendurchbruch, diese Verfügbarkeit in der Breite?
Auf jeden Fall. Also ich habe damals, als es mit GAN lief, auch nicht wirklich in der Praxis gearbeitet. Das war mir zu nerdig und jetzt mit diesem Umschwung bin ich eingestiegen. Diejenigen, die damals aktiv waren, ich habe neulich auf einer Konferenz in Prag mit der Kuratorin geredet, die rümpfen so ein bisschen die Nase und sagen, jetzt ist es für die breite Masse, jetzt ist es für uns nicht mehr so interessant wie früher. Ja, die ganze Welt kann mitcoden, kann mitexperimentieren. Und dieses Schwarmmodell ist oft sehr effektiver als ein riesiges Unternehmen wie Google, was sich die Leute einkaufen kann, weil es schneller Lösungen findet. Und die beiden schaukeln sich hoch. Und dieser Wettbewerb macht, glaube ich, auch zum größten Teil ja, diese Masse an Innovationen aus, die immer wieder auf uns reinprasseln.
Nun ist der Mensch aus vielerlei Gründen offensichtlich von einer neuen Technik, von einer neuen Technologie oder einer in der Breite zur Verfügung stehenden Technologie erstmal begeistert. Wow, was für Möglichkeiten. Die etwas mehr das Nachdenken gewöhnt sind, die sagen, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Und Sie gehören zu den Menschen, die ziemlich schnell erkannt haben, dass wir auf jeden Fall darüber sprechen müssen, wie das unseren Alltag, unser Denken, unser vielleicht Wahlverhalten, unsere Entscheidungsverfahren, wie das alles davon beeinflusst werden kann. Denn so richtig berühmt geworden sind Sie vor mal knapp einem Jahr nicht, weil Sie einen großen Fotopreis bekommen haben, den hätten Sie auch bekommen, sondern weil Sie ihn abgelehnt haben. Ja, war das von längerer Hand geplant? War das sozusagen ein kalkulierter Skandal?
Also ich ordne mich eher so in der Mitte ein als Realist. Und es gibt Seiten von mir, die künstlerische Seite, die sind begeistert von diesem neuen Werkzeug. Als Bürger einer Demokratie bin ich aber auch besorgt über das Desinformationspotenzial. Und meinen ersten Schrecken hatte ich dann im Sommer 2022, als ich gemerkt habe, was das langfristig bedeutet für unsere Gesellschaft, für die Fotografie, welche radikalen Umbrüche uns erwarten. Und ich habe dann einen Test gemacht bei Fotowettbewerben im Herbst 2022. Es war ja im August, September sehr viel darüber berichtet worden, dass es diese Bildgeneratoren gibt. Dann habe ich mir die Teilnahmebedingungen durchgelesen von den Fotowettbewerben, die im Herbst immer so ausgeschrieben werden, und geguckt, haben die angepasst? Gehen die davon aus, dass jemand auch KI-generierte Bilder einreichen könnte? Und die hatten das nicht. Und dann habe ich einfach als Test KI-generierte Bilder eingereicht. Also zu diesem Zeitpunkt war ich schon recht sichtbar in der deutschen Fotobubble, habe schon Vorträge zum Thema gegeben. Ich bin ja auch Mitglied in der DFA und der DGPH, die beiden ältesten
deutschen Müssen wir vielleicht kurz erklären, genau.
Fotografinnenvereinigung. Also die Deutsche Fotografische Akademie gibt es über 100 Jahre und das sind Fotografinnen, die das Medium künstlerisch benutzen. Und die Deutsche Gesellschaft für Fotografie, DGPH, gibt es über 50 Jahre. Die hat verschiedene Sektionen. Das heißt, da sind die Fotokünstlerinnen auch dabei, aber auch alle anderen Möglichkeiten, Fotografie zu verwenden. Ja, und mit anderen Fotoorganisationen wurde vor 3 Jahren der Deutsche Fotorat gegründet, der mittlerweile in den Kulturrat aufgenommen wurde. Seit Anfang des Jahres haben wir eine Arbeitsgruppe. Technischer Fortschritt heißt die, wird geleitet von Dr. Jürgen Skriber, ist auch der Geschäftsführer von der DFA. Mhm. Und da treffen sich alle Verbände, alle, die interessiert sind, und wir arbeiten zusammen zum Thema KI, tauschen uns aus, überlegen uns, welche Impulse wir in die Gesellschaft geben können, wie man das mitgestalten kann. Und so war auch meine Initiative gedacht, dass ich mich da bewerbe. Ich war sehr überrascht, dass dieses eine Bild, die Electrician, wirklich 3-mal unter die Finalistinnen kam. Und
einmal in verschiedenen Wettbewerben.
In verschiedenen Wettbewerben, ja. Das waren 2 Schwarz-Weiß-Wettbewerbe. Und ja, Sony hat sich dann überlegt, das auszuzeichnen. Und die Verhaltensweisen, die Reaktionen haben sich aber immer geähnelt. Also bei den ersten beiden Wettbewerben ja nichts gewonnen habe, ich kam nur in die Endauswahl, habe ich auch in Social Media einen Post gemacht und habe die Jurymitglieder und die Plattform verlinkt und habe sie darüber aufgeklärt, dass das kein Foto ist, sondern ein generiertes Bild und dachte, ja, ich weiß nicht, ich habe irgendeine Reaktion erwartet, aber es kam keine. Und bei dem Sony Award war das auch so, als sie mir gesagt haben, hier, du wurdest jetzt ausgewählt, herzlichen Glückwunsch, habe ich sie auch darüber aufgeklärt, dass das generiert ist und habe angeboten, dass sie mich disqualifizieren oder wenn sie weitermachen möchten, dass wir eine Art offenen Dialog anfangen, irgendein offenes Format, ein Zoom-Talk zum Beispiel, wo wir auch diskutieren, was das bedeutet für Fotowettbewerbe, für die Foto-Community. Und es gab kein Interesse beim Veranstalter daran. Also diese Veranstaltung, Sony World Photo Award, wird nicht von Sony ausgerichtet, für die ist eine Marketingveranstaltung, sondern von Creo Arts, das ist eine Eventagentur in London, die viele solche Formate macht. Und die wollte weder mich disqualifizieren, noch eine Diskussion darüber haben, noch wollte sie es auch transparent machen gegenüber den Medien, dass mein Bild keine Fotografie war. Und ich habe mehrere Anläufe gemacht und sie haben mir versprochen, auch ein Interview zu machen vor der Preisverleihung und haben dieses Versprechen nicht gehalten. Ich habe 20 Tage gewartet auf dieses Interview und war ja immer bereit. Ich wollte ja nur ein Gespräch darüber haben. Ich wollte ja nicht, dass sie das einfach so durchwinken und niemand Bescheid weiß. Und am Ende war es dann so, dass ich keine andere Wahl mehr hatte, außer zu sagen, okay, ich lehne das jetzt ab. Ich fliege jetzt nach London, 24 Stunden mit Handgepäck und in einem Smoking. Es gab ja einen Black Tie Dresscode. Den hatte ich mir ausgeliehen und dann dachte ich mir, gut, fliege ich dahin und ein teures Hotel in der Nähe vom Hyde Park. Da fand die Veranstaltung statt und dann habe ich meine Redezeit auf der Bühne und dann sage ich nein. Und so habe ich es auch gemacht und habe auch einen kleinen Text vorbereitet, im Flugzeug auswendig gelernt. Dann habe ich an einem Abend gemerkt, dass keine Redezeit für mich vorgesehen war. Und dann saß ich da und wurde von der Pause gerettet. Das war dann eine Essenspause und dann konnte ich mir überlegen, was mache ich denn jetzt? Ich habe dann mich gesammelt in dieser Essenspause und bin dann direkt, als es weiterging, auf die Bühne und uneingeladen ans Mikrofon. Und dann gab es auch keine Reaktion von den Leuten, die da sind. Und bin dann ins Hotel, habe meinen Text gepostet in Social Media, an den Veranstalter geschickt, auf den ich bis heute keine Antwort bekommen habe. Und dann ging das über Nacht viral, weil ich in der Fotowelt seit 10 Jahren ganz gut vernetzt bin, die Leute mich kennen und dass es dann so groß wurde, dass es am Ende 4 Tage später in BBC landet, hätte ich nicht gedacht. Ja, und dann wurde es Weltnachricht.
Und seither hat es eigentlich nicht aufgehört, sondern es ist immer weitergegangen. Und ja. Sie sind ein gefragter Vortragsredner, Interviewpartner, sozusagen der KI-Erklärer der Stunde, auch Mana-Aufklärer. Was ist denn aus dem Künstler Boris Eldaksen geworden? Wie viel Zeit bleibt Ihnen denn noch für Ihr künstlerisches Schaffen?
Das ist schon noch so ein Drittel. Und das geht ja auch Hand in Hand. Ich kriege meine Gedanken, mein Verständnis von diesem Werkzeug ja nur über meine praktische Arbeit. Das heißt, ohne meine künstlerischen Experimente funktioniert es nicht. Das probiere ich regelmäßig aus und das gibt mir neue Eindrücke. Ja. Dadurch verstehe ich besser, was passiert und ändere auch meine Vorträge ab und meine Themen verlagern sich auch. Also mein Kernthema heute ist Kreativität. Wie kann man in der Zukunft den kreativen Workflow zwischen Mensch und Maschine sinnvoll aufteilen? Was kann die KI sehr gut? Gibt es noch etwas, was der Mensch kann, was die KI nicht kann? In welchen Schritten arbeitet man zusammen? Das ist ein Feld, in dem sind noch nicht viele unterwegs.
Dieses Bild, The Electrician, der Elektriker, ist auch in der Pirmasenser Ausstellung zu sehen. Und jetzt stelle ich mal eine vermeintlich wirklich vielleicht unnötige Frage. Ist das ein Original?
Erstmal zum Titel. Also Sie haben sich ja schon dafür entschieden, die männliche Version zu nehmen. Im Englischen ist das
ich hab's gerade gemerkt, ja.
Ist das ja offen, bewusst so, ja, dass man nicht weiß, ich sehe 2 Frauen drauf, ich sehe aber auch eine Hand, die könnte männlich sein. Wer ist damit gemeint? Was dort hängt, ist der Abzug so gerahmt und präsentiert, wie auch 10 Originale. Es gibt eine Serie von 10, die ich mit der Fotoedition Berlin gemacht habe. Mhm. Und es gibt 10, die sind signiert, nummeriert. Und das, was dort hängt, ist identisch, aber nicht signiert und nicht nummeriert.
Diese Frage nach dem Original, wird die sich nochmal verändern durch KI und dadurch, dass es ja fast alle, ich sage bewusst, fast alle, eben nicht alle können, wird die nochmal ganz neu gestellt werden müssen?
Ich glaube nicht, weil das, was es für die Fotografie bedeutet hat, dass ich jetzt da eine Datei habe und die kann ich beliebig oft abziehen und dann braucht der Markt irgendwo eine Beschränkung, dann gibt es eine Auflage von 3, 5, 10 oder mehr. Das habe ich mit KI auch. Genau wie die Fotografie heute in einer Datei endet, habe ich auch bei den Bildgeneratoren am Ende eine Datei. Das heißt, auch hier muss ich mich entscheiden, adoptiere ich jetzt das System der Fotografie oder nicht. Ich entscheide mich mittlerweile dafür, das zu verlassen, ja, um nochmal einen größeren Unterschied zwischen Fotografie und KI-generierte Bilder zu setzen und B zu sagen, gerade als Kontrapunkt zu der digitalen Produktion möchte ich am Ende ein Original haben, was darin existiert, dass ich vielleicht dann nochmal über das generierte Bild zeichne, daraus ein Objekt mache, etwas anderes produziere und selbst wenn es dann auch ein Print ist, der gerahmt ist, als wäre es ein Foto, dann gibt es dann nur noch ein Exemplar von.
Sie selbst bezeichnen sich ja auch gar nicht mehr als Fotografen oder als Fotokünstler. Sie nennen sich Promptograf. Was steckt dahinter? Da steckt natürlich auch ein technischer Fachbegriff dahinter. Also was ist ein Promptograf?
Der generiert Bilder mit KI. Und ich habe sehr früh versucht, einen Begriff zu finden, der erklärt, dass ein generiertes Bild nicht Teil der Fotografiegeschichte ist. 2022 haben sehr viele noch Hashtags benutzt wie KI-Fotografie. Und ich denke, das ist grundlegend falsch. Teil meiner Vorträge geht auch darauf ein, warum das falsch ist. Weil eine Fotografie wird mit Lichtpartikeln erstellt. Ich gehe raus in die Welt. Meistens, ich muss irgendwo präsent sein, an einem Ort, mit Menschen, mit irgendetwas vor meinem Objektiv. Und wenn ich KI-generierte Bilder produziere, muss ich nirgendwo hingehen. Ich brauche einfach nur einen Laptop und Strom und Internet, kann das im dunklen Keller machen. Und wie nennt man das? Ja, ich habe gemerkt, dass das ja auch sehr weit ist. Ich kann mit KI ein Bild generieren, das kann aussehen wie Fotografie, es kann aber auch aussehen wie Malerei oder Zeichnung oder ein 3D-generiertes Bild. Und wie nennen wir das? Sagen wir dazu, es ist jetzt KI-Malerei oder KI-Zeichnung? Und in dem Dialog mit anderen Leuten in Social Media kam durch einen peruanischen Fotografen dieser Begriff Promptografie. Und der hat mir von Anfang an eingeleuchtet. Und ich habe gesagt, darf ich den nehmen? Er hat gesagt, ja. Er hat ihn selber auch nicht erfunden. Und so wurde ich dann zum Promoter der Promptografie, indem ich sage, hey, das zeigt eigentlich, wie es erstellt wird. Ich fange den kreativen Prozess mit einem Prompt an. Das kann mittlerweile alles sein.
Können Sie das nochmal vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen erklären, wie dieses Prompten und dieser Prompt und seine Nutzung funktionieren?
Gerne. Alles, was wir in den 90er Jahren digitalisiert haben, kann Trainingsmaterial sein und alle File-Formate können auch in den Prompt einfließen. Die beiden Hauptwege heutzutage, Bilder zu generieren, ist entweder mit einer Textbeschreibung oder mit vorhandenen Bildern. Man kann das miteinander koppeln. Man wird aber auch irgendwann einfach ein Soundfile hochladen können, einen Ton, und daraus ein Bild generieren lassen. Wenn ich nur mit Text arbeite, dann beschreibe ich, was auf dem Bild sein soll. Und ich habe mittlerweile 13 Textprompt-Elemente identifiziert. Die ersten 5 sind relativ einfach. Die kann jeder definieren. Das ist, was ist das Objekt? Das ein bisschen detaillieren. Was tut es? Gibt es eine emotionale Qualität? Wo findet das Ganze statt? Und dann kommen aber noch viel, viel mehr Textprompt-Elemente, die mit meiner Erfahrung arbeiten, im Bilder machen oder jetzt ganz konkret in der Fotografie, wo ich dann sage, es soll aussehen wie Fotografie. Und dann kann ich zurückgehen in die Geschichte der Fotografie. Es soll aussehen wie eine Daguerreotypie. Es soll aussehen wie eine 70er Jahre Polaroid-Fotografie oder wie eine Handyfotografie heute. Ich kann technische Parameter des Mediums beschreiben, dass ich sage, es soll so aussehen, als hätte ich eine bestimmte Kamera, eine bestimmte Linse, einen analogen Film benutzt und kann die Perspektive beschreiben. Ich schaue die Kamera von oben auf die Szene, von unten, frontal. Gibt es im Bildaufbau einen Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund? Was für eine Art von Beleuchtung habe ich? Was für eine Art von Farben habe ich? Möchte ich Referenzen benutzen? Viele nennen das Style, das heißt, ich nehme eigentlich einen existierenden Stil einer Künstlerin, Fotografin und stehle den. Man könnte aber auch Referenzen setzen zu bestimmten Kunststilen, Dekaden, Schulen, Online-Plattformen. Und ich kann ein Genre auswählen. Also wenn ich jetzt ein Bild nehme, ein Hund isst eine Pizza, dann wird dieses Bild anders aussehen, wenn es jetzt Tierfotografie ist, Dokumentarfotografie, Werbung. Und ich kann auch mit Sprache versuchen, dass dieses Bild, was immer eine festgegebene Pixelgröße hat, so aussieht, als hätte es mehr Pixel, als hätte es mehr Details oder weniger. Das muss ich nicht alles nutzen. Wenn ich das nicht nutze, dann entscheidet die KI für mich und dann zieht die mich hinter sich her. Ja, das heißt, ich gebe meine Entscheidungen eigentlich freiwillig auf. Wenn ich diese Entscheidungen treffe, dann merkt man, dass sich das im Ergebnis niederschlägt.
Also werden Bilder heute nicht mehr durch den Blick eines menschlichen Auges, durch ein Objektiv generiert, sondern durch eine besonders differenzierte Sprache? Ist damit der faustische Kampf, den Goethe beschreibt, am Anfang war das Wort gegen am Anfang war die Tat oder umgekehrt entschieden?
Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich kann genauso gut mit Bildern anfangen, dann brauche ich kein Wort. Ich kann aber auch sagen, hier der alttestamentarische Gott, das war so der erste Prompt-Ingenieur, der hat die Welt ja auch mit Sprache erschaffen, indem er gesagt hat, ich möchte jetzt Tag und Nacht und Land und Wasser haben. Das ist schon sehr faszinierend, hier diese Parallelitäten auch zu sehen. Und für mich als Künstler liegt die Stärke dieses neuen Werkzeugs darin, dass ich rein aus meiner Vorstellungskraft schöpfen kann. Ich bin unabhängig von der Welt da draußen, was in der Fotografie ja immer da ist. Ich muss versuchen, einen Ort in etwas zu transformieren. Und dann ist es natürlich oft so, es regnet, es ist zu kalt draußen, mir fehlt das richtige Licht oder das Modell, irgendwas funktioniert nicht. Und in meiner Vorstellungskraft bin ich frei. Ich bin eigentlich so wie ein Schriftsteller, Schriftstellerin oder in der Zeichnung, wo ich erstmal sagen kann, ich kann überall hingehen. Und für mich ist es faszinierend. Also ich arbeite eigentlich jetzt wie ein Zeichner und wie ein Maler. Das Ergebnis sieht noch aus wie eine Fotografie. Und ich benutze mein Wissen und meine Erfahrung, um dorthin zu kommen.
Das macht natürlich auch was mit den Betrachterinnen und Betrachtern. Das hat ja jetzt schon Einfluss mutmaßlich auf unsere Wahrnehmung. Und es wird nicht lange auf sich warten lassen, bis das auch erforscht werden wird. Was denken Sie denn, inwiefern wird das unsere Wahrnehmung als Bildbetrachtende verändern?
Es gibt natürlich bestimmte Standards, die sich jetzt schon rauskristallisieren, ja, wo erste Medientheoretiker auch schon anfangen, darüber nachzudenken, warum Midjourney-Bilder sich oft ähneln, welche Gruppen es da gibt. Und was in der Zukunft auch passieren wird, ist, dass es keine richtig schlechten Bilder mehr gibt. Also diejenigen, die in der Vergangenheit jetzt kein Talent, keine Zeit, keine Ausbildung hatten und Bilder produzieren wollten, die werden jetzt nicht scheitern, sondern die KI geht ihnen zur Seite und zieht sie hinter sich her. Das heißt, der Bodensatz an schlechten Bildern, der könnte potenziell verschwinden und die Bilder haben an sich eine bestimmte Qualität. Und die rückt näher ran an das, was früher professionell war. Deswegen haben die Profis auch erstmal Angst. Die können aber auch KI verwenden, um auch ein bisschen höher zu kommen. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen Profi und Amateur wird in der Zukunft nicht mehr so groß sein, wie er in der Vergangenheit war.
Also hat das auch was mit dem zu tun, was wir noch als schöpferischen Akt bezeichnen? Und wer wird künftig als Autor oder ja Produzent, ich sag's mal etwas technokratisch, genannt werden? Und was bedeutet das für ein Urheberrecht, was, glaube ich, in Sachen KI noch nicht endgültig definiert ist? Natürlich, die EU hat sich damit beschäftigt, aber da gibt's, glaube ich, noch sehr viele offene Fragen.
Ja, wir gehen die vielleicht der Reihe nach durch. Und wenn ich eine vergesse, erinnern Sie mich bitte dran. Fangen wir mal an mit, wer ist jetzt Autor? Ich würde sagen, das hängt immer davon ab, wer dieses Werkzeug benutzt und ob diese Person in der Lage ist, dieses Werkzeug zu benutzen. Wenn ich einen Hintergrund habe im Bildermachen, jetzt in meinem Fall, dann habe ich ja den Lead. Ja, ich bestimme, wohin es geht, und die KI ist ein sehr guter Co-Pilot und entscheidet die Dinge, die ich nicht entscheide. Wenn ich dann darüber hinaus noch eine Erfahrung habe mit den unterschiedlichen Bildgeneratoren, kann die Stärken und Schwächen identifizieren und baue mir da auch verschiedene Werkzeuge zusammen, dann wird mein Einfluss immer stärker. Ich bin also dann wirklich ein Regisseur in einem Film und Schauspieler, Ton, Skript, Darsteller, das ist dann die KI. Ich entscheide aber, was gemacht wird. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn ich einfach nur eingebe, Trump wird verhaftet, dann entscheidet die KI all das und dann habe ich da ein Bild da. Sind jetzt diese beiden vergleichbar oder nicht? Mhm. Ja, jemand, der einen Arbeitsschritt hat und ein Ergebnis, ist der genauso Urheber wie jemand, der 100 Arbeitsschritte hat und den man aus diesem Prozess eigentlich nicht rausnehmen kann, weil das die KI nicht selbstständig alles verbinden kann. Da müssen sehr, sehr viele Gerichtsurteile her, um diese Grauzonen auszuloten. Und es gibt keins in Deutschland, in Europa. Es gibt einige in Amerika, es gibt eins in China. Die in Amerika, der US Copyright Office, kommt zu dem Ergebnis, dass die Menschen, die KI benutzen, nicht das Copyright bekommen, weil die Ergebnisse unvorhersehbar sind. Das ist das letzte Urteil, das war jetzt im Februar oder so formuliert. Ich glaube, das ist mittlerweile schon nicht mehr haltbar und es wird auch irgendwann sich verändern müssen. Es gab im November ein Urteil in China. Da kam man überraschenderweise zum entgegengesetzten Ergebnis, dass dieser Mensch doch der Urheber ist und das Copyright besitzt. Und was ich aber sehe, ist in unserer Gesellschaft die Notwendigkeit, diese Prozesse zu starten, weil wir brauchen die als Gesellschaft. Also ich wünsche mir als Bürger dieses Landes eine Transparenz, was generiert ist und was authentisch fotografiert oder anders hergestellt wurde. Wenn ich jetzt aber Unternehmen bin, Magazin oder Werbeagentur, ich benutze KI und ich gebe das zu, dann habe ich eine offene Flanke, eine Rechtsunsicherheit, wo ich nicht weiß, kann mir dieses Titelbild von meinem Magazin von Konkurrenten gestohlen werden? Können die das auch benutzen? Können die das sogar so benutzen und es ist okay, weil es völlig ungeklärt ist? Das ist die jetzige Situation. Und wenn wir die nicht klären, werden auch weniger zugeben, dass sie mit KI arbeiten und das transparent machen, als wir uns das als Gesellschaft wünschen.
Die Frage nach Originalen, nach bearbeiteten Bildern, ja, nach Fälschungen, die ist ja mutmaßlich auch so alt wie die Fotografie selbst. Inszenierte Bilder gehören auch dazu. Was ist das Ungeheuerliche, das so viele Menschen an der KI einerseits fasziniert, aber andererseits auch abschreckt und misstrauisch macht? Also ich rede hier besonders natürlich von dokumentarischer Fotografie. Wir befinden uns ja seit 2 Jahren indirekt, oder wir erleben einen Krieg angrenzend an Europa. Wir erleben Wahlkämpfe, wir erleben Fake News. In den öffentlich-rechtlichen Sendern gibt es jetzt mittlerweile Abteilungen, die Digital Forensic betreiben, also wo Bilder, die in irgendeinem Verdacht stehen, die zugespielt werden, untersucht werden, wo gesucht wird, woran könnte man erkennen, dass es KI bearbeitet ist, dass es eine Fälschung ist. Also auch auf dieser eher negativen Seite stellen sich ja viele Fragen. Also da wird uns ja mal wieder sehr vorgeführt, wie janusköpfig solche Techniken und Technologien einfach sind. Und einerseits faszinieren sie uns und andererseits machen sie uns natürlich auch wahnsinnig Angst. Und wir haben Angst davor, propagandistisch beeinflusst zu werden. Wie gehen wir denn damit um? Gibt es da schon ansatzweise Lösungen?
Das ist ein großes Fragezeichen. Also ich weiß, dass die Bundesregierung hat eine Arbeitsgruppe zum Thema Desinformation. Das wurde irgendwann im November angekündigt, dass die Ergebnisse bis Sommer publiziert werden. Da bin ich sehr gespannt. Ich weiß auch nicht, wer da in dieser Kommission drin sitzt. Also Fälschung gehört zur Fotografiegeschichte dazu. Viele erinnern sich vielleicht noch an dieses Bild von Lenin am Rednerpult neben im Trotzki. Der wurde auch mal wegretuschiert. Das war in meinem Geschichtsbuch. Diese Dinge konnte man schon immer machen. Man musste sich aber wirklich auskennen. Ja, man brauchte Fähigkeiten. Und damals gab es auch kein Social Media. Heute bekommen sehr, sehr viele Menschen ihre Informationen über das, was draußen passiert, über Social Media. Und ich kann falsche Bilder ganz einfach mit ein paar Klicks generieren. Und dazu brauche ich nichts zu wissen. Das kann man machen von 8 bis 88. Die Möglichkeiten für Fakes werden immer vielfältiger, immer einfacher. Und das ist dann natürlich auch eine Mischung. Ich muss jetzt niemand sein, der jetzt bösartig desinformieren will. Das kann auch einfach ein dummer Junge-Streich sein. Mhm. Und dann wird das in Social Media geteilt. Und das ist schon sehr überzeugend. Also alles, was wir digital sehen, und unsere Welt findet ja auf digitalen Screens statt, das kann ich alles fälschen. Und das ist so überzeugend. Ich habe erst im November einen Vortrag gemacht über Deepfakes und nochmal selber alles ausprobiert. Stimme zu generieren, die überzeugend nachgemacht ist, ist mittlerweile nahezu perfekt. Ich kann Gesichter einbauen in jedes Bild. Und es ist sehr, sehr überzeugend. Ich kann das auch in Bewegtbilder einbauen. Ich kann diese Bewegtbilder dann auch sprechen lassen, was ich möchte. Ich kann den Text vorgeben. Und das bedeutet, der Enkeltrick von früher, der kann jetzt auch so sein, dass jemand meine Mutter anruft und der spricht mit meiner Stimme. Und das ist sehr überzeugend. Oder ich habe jetzt ein Interview mit dem Bundeskanzler, das war jetzt in den Nachrichten. Und dann nehme ich mir das und nehme den Soundfile und verlängere den und lasse den Bundeskanzler dann sprechen, was ich möchte. Diese Dinge können sehr stark verunsichern, die werden auch gemacht. Und das in Social Media geteilt, ist ein ziemliches Potenzial, vor dem es mich ein bisschen graut. Und ich glaube, man muss sich als Demokratie darum kümmern. Und wir brauchen als Demokratie dann aber auch nicht nur eine Seite, die sagt, was machen wir mit den Desinformationen, sondern wie können die Bürger noch identifizieren, dass etwas authentisch ist. Ich selber habe meine Grundeinstellung geändert. Alles, was ich sehe an Bildern, die aussehen wie Foto oder Video, sind für mich erstmal generiert und nicht authentisch. Es sei denn, sie haben einen bestimmten Prozess durchlaufen, wo ich sage, dem vertraue ich. Das ist erst im Entstehen. Es gibt sehr viele verschiedene Initiativen von japanischen Kameraherstellern, von Metadatenseite, aber auch Unternehmen wie Adobe, die sagen, wir brauchen eine bestimmte Form von Wasserzeichen, von Kennzeichnung, die dann in das Bild eingeschrieben ist. Das läuft noch nicht zusammen. Das ist auch nie 100% fälschungssicher. Und am Ende muss das dann auch von der Gesetzgebung aufgegriffen werden, damit das dann auch funktioniert. Also es gibt Tools, mit denen kann ich heute überprüfen, ist ein Bild generiert oder nicht, funktioniert auch mit KI. Dann kriege ich aber nur eine Prozentzahl. Und dann sagt mir dieses Tool, dieses Bild ist zu 66% generiert. Und was mache ich dann? Das Problem liegt darin, es gibt dann ja auch, wie überall, nicht nur dieses eine Tool, sondern Dutzende. Und die kommen alle zu anderen Prozentzahlen. Und ich werde mir ja auch nicht 15 Tools als Browser-Plugin zulegen, damit ich eventuell alles irgendwie finden kann, was jetzt generiert und was nicht generiert ist. Das heißt, wir brauchen hier die Gesetzgeber, die versuchen, das zu konzentrieren und nicht dem freien Markt überlassen. Da wünsche ich mir, dass die angekündigten Vorschläge im Sommer dann auch in diese Richtung gehen. Und ein anderes Beispiel, was ich hatte, war die Redaktion von Markus Lanz, die mich Ende letzten Jahres angefragt hat, ob ich zum Thema Bildgeneratoren in die Sendung kommen möchte, zum Jahresrückblick. Und die hatten eine ganz abstruse Idee, die sie vorgeschlagen haben, wo sie gesagt haben, ja, wir könnten ja auch, könntest du Sarah Wagenknecht als Klimakleberin generieren und wir machen das dann viral und lösen das dann in der Sendung auf, dass es fake ist, um zu zeigen, wie gefährlich das ist. Ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeklatscht und ich habe gesagt, nimm doch den Lanz, ja, weiß es Frau Wagenknecht, was ist mit anderen Politikern, was ist mit dem öffentlichen, rechtlichen Rundfunk und Bildungsauftrag. Also solange Leute, die an diesen Positionen innerhalb von Medien unterwegs sind, noch solche Klopper bringen, haben wir noch einiges auf Aufklärungsarbeit vor uns.
Wie können wir denn damit umgehen lernen, uns da auch so ein bisschen zu wappnen und besser gerüstet zu sein und sozusagen auch, wie Sie sagen, diese Regulierungen einfordern von der Politik? Also das sind ja berühmte Rahmenrichtlinien, für die Politik eigentlich zuständig ist.
Ja, das ist etwas, wo die Politik auch mit den Fachleuten reden sollte. Also ich finde es schade, dass bisher proaktiv noch niemand auf den Deutschen Fotorat zugekommen ist. Ja, wir reden darüber schon sehr lange. Wenn es wirklich diese Arbeitsgruppe gibt zum Thema Desinformation, warum redet ihr nicht mit uns? Das ist ein Thema, das kümmert uns. Wir haben sehr viele Fotojournalistinnen als Mitgliederinnen. Ja, warum passiert das nicht? Und ich hätte mir schon zu meiner Zeit als Referendar Fach Medienkunde gewünscht. Ich hatte damals in der 7. Klasse, in der ich Referendar war, Schüler, die haben sich gegenseitig rotten.com gezeigt. Und keiner von den Lehrern und Eltern wusste, was das war. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es die Seite heute noch gibt. Damals hat man Polizeifotos und echte Leichname dort finden können. Mhm. Und die Siebtklässler, die wussten ganz genau, wie sie da hinkommen. Und das ist jetzt 23 Jahre her. Man hätte mit 23 Jahren Medienkunde als Fach dann wirklich mehrere Generationen fast sensibilisieren können, was auch alles an Desinformation und Scheiße im Internet ist und dass man dem nicht immer glauben soll. Und das wäre für eine Demokratie sehr gut gewesen. Ich glaube, die Demokratie hat einigen Nachholbedarf im sich wehren oder im Vorbereiten, im Aufklären, im Sensibilisieren. Und das hätte zu anderen Wahlergebnissen geführt. Meiner Meinung nach hätten wir 20 Jahre lang Medienkunde. Und ich sehe auch heute noch nicht wirklich ein großes Interesse bei Herrn Wissing, der für Verkehr und Digitales zuständig ist. Ich habe einen Vortrag von ihm gehört auf der Verleihung des German AI Awards, der von der Welt ausgerichtet wird. Und er kam als Letzter, ging sofort nach seinem Vortrag. Und der Vortrag bestand darin, dass er gesagt hat, wir brauchen nicht mehr Regulation, sondern weniger, weil Wettbewerbsfähigkeit. Ja, wir haben in Deutschland mit Aleph Alpha ein vielversprechendes Sprachmodell, was vielleicht so gut werden könnte wie ChatGPT. Und wir wollen von Amerika nicht abhängig sein. Aber es gibt mehr als jetzt hier diesen Run auf diese Goldgräberstimmung. Wir müssen die Gefahren sehen und versuchen, das im Blick zu behalten, mitzugestalten. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis dieser Kommission im Sommer. Ich denke, A, die brauchen zu lange. Und B, hoffe ich, dass Sie sich es wirklich ganz genau angeguckt haben.